Ja, ich freue mich auch darüber, dass nicht nur Sie mich eingeladen haben, sondern auch zu dieser Themenreihe eingeladen haben. Und ich finde es unglaublich schön und bin dankbar dafür, dass sich so viele Kirchen und Gemeinden in der evangelischen Christenheit sich in diesem Monat, im Oktober oder in diesem Herbst, darüber Gedanken machen, was ist eigentlich typisch evangelisch? Was ist das, was uns ausmacht, unsere Identität? Und Sie haben es ja als Gemeinde auch im Namen drin stehen, Gemeinde evangelischer Christen. Was bedeutet das eigentlich, evangelisch zu sein? Was ist die Wurzel von unserem Glauben? Bei aller Unterschiedlichkeit in Form und Tradition in der evangelischen Christenheit ist es heilsam, wenn man es immer wieder auf diese fünf biblisch-reformatorischen Grundsätze zurückerinnern. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura und soli Deo gloria. Allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus und alles zur Ehre Gottes. Das sind die fünf Themen dieser Themenreihe, die bei Ihnen sind. Und es ist immer unglaublich gut, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen. Vergangene Woche war der Start und Tobias hat in seiner Predigt, ich habe sie mir angehört, damit auch gestartet, wie schwer es ist, diese fünf Soli auseinanderzuhalten. Dass diese fünf Soli wie Zahnräder ineinander übergehen und sich gegenseitig beeinflussen und bedingen. Und daher verzeiht, wenn auch in den nächsten Wochen immer wieder auch ein paar Wiederholungen drin sind. Aber ja, Wiederholungen, als Student weiß ich das, ist so die Mutter des Studiums, der Porzellankiste zu wissen, das tut uns auch gut. Und daher merken wir auch, und das ist gut, wenn es Wiederholungen gibt, weil wir merken, wie die verschiedenen Soli ineinander greifen. Und besonders drei dieser Soli, sie sind ganz besonders das Kern dieser Zahnräder. Und das ist, was heute ist und die kommenden beiden Wochen. So habe ich das schöne Vorrecht, dass ich quasi anfangen kann. Tobias muss sich dann meine Predigt anhören und muss dann gucken, wie er dann damit zurechtkommt. Und heute ist das Thema allein der Glaube und die nächsten beiden Wochen allein Christus und allein die Gnade. Wie gesagt, Pastor der AB-Gemeinde, Augsburger Bekenntnisgemeinde. Das Augsburger Bekenntnis ist die Grundlage von 1530, war die Gründung der lutherischen Kirche in Deutschland, also das Urdokument des protestantischen Glaubens. Und hier ist der Kern des Augsburger Bekenntnisses, ist der Artikel 4. Dort geht es um die Rechtfertigung. Jetzt kann die nächste Folie. Genau. Wo steht im Artikel 4, wer Rechtfertigung vor Gott erlangen will, wer Vergebung der Sünden und gerecht vor Gott werden will, das werden wir allein aus Gnade um Christi willen durch den Glauben. Die Gnade, der Glaube und Christus. Es ist das Kerndokument, das ist der Kern des evangelischen Glaubens, dass diese drei Elemente, die Gnade, Christus und der Glaube, sind das Herzstück, die ineinander greifen und umgeben dieser Glaube im Allein auf der Grundlage der Heiligen Schrift und nicht von sonstigen Dingen und alles zur Ehre Gottes. Also die Schrift und die Ehre Gottes umrahmen diesen Kern des Glaubens. Und das, so hängen diese fünf Soli miteinander zusammen. Aber was bedeutet jetzt eigentlich die Rechtfertigung? Ich habe es oben hingeschrieben, gerechtfertigt vor Gott. Gerecht werden vor Gott. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwas getan, was ich mir irgendwie schuldig an ihm geworden bin? Habe ich was verbockt? Habe ich was falsch gemacht? Die Frage, mit der Martin Luther sich rumgeschlagen hat vor 500 Jahren, die ihn gequält hat und die ihn in so tiefe Verzweiflung und bis hin zu tiefer Depression eigentlich geführt hat, war diese Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie schaffe ich es, dass dieser Gott mich annimmt? Dass dieser Gott in seiner Liebe mich umgibt, mich umarmt? Dass dieser Gott in Liebe mir begegnet? Das ist der Ausgangspunkt der Reformation. Dass Martin Luther als Mönch, der er war, in der katholischen Kirche keine Heilsgewissheit, keinen Frieden mit Gott gefunden hat, gemerkt hat, irgendwie, ich tue so viel. Und als Augustinermönch hat er alles möglich probiert, um irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Und gemerkt, ich komme nicht an diesen Punkt, dass ich Gott irgendwie gnädig stimmen kann. Und er beschreibt es sehr eindrücklich dann 1545, als er so zurückschaut auf diese Zeit, wo er schreibt, ich bin so verzweifelt über mich selbst und über Gott. Ich habe Gott nicht verstanden, dass er so zornig ist. Und der schreibt dann sogar, ich habe da angefangen, Gott zu hassen. So tief war seine Verzweiflung über sich selbst, über diese Welt. Und er hat diesen Gott nicht verstanden, der so zornig und weit weg ist. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Aber genau genommen ist das keine Frage von uns heute mehr. Von uns heute, wie viele Leute beschäftigen sich überhaupt noch damit? Und wenn Gott überhaupt noch existieren sollte, dann ist er so der liebe alte Opa, der mit einem weißen Rauschebart auf seinem Thron sitzt, von Wolke 7 runterwinkt und der ganz brav ist. So, Gott ist doch der liebe Gott, der tut doch keinem was zuleide, wenn es ihn überhaupt gibt. Dann ist er dafür da, dass er die Welt eigentlich hier mal im Griff in Ordnung bringen sollte und dass er mit seiner Liebe mich umgibt. Der französische sogenannte Aufklärer Voltaire vor 200 Jahren, er war sehr kirchenkritisch und hat ganz viel über Gott und die Kirche abgelästert. Und er wurde mal gefragt, ja, was ist, wenn es dort Gott doch gibt? Was ist da, ne? Wenn du stirbst und dann vor Gottes Thron stehst und feststellen musst, Gott gibt es doch. Und Voltaire hat einfach gesagt, ja, dann wird er mir vergeben, denn das ist sein Metier. Pardonner, c'est son métier. Wenn es Gott überhaupt gibt, dann muss er mir vergeben, weil das ist dann sein Kerngeschäft. Paulus, der Apostel Paulus hat eine ganz andere Sicht auf Gott und eine ganz andere Sicht auf uns als Menschen und auf diese Welt. Und deswegen geht er auch ganz anders vor als heute in dieser Zeit. Paulus beginnt in seinem großartigen Brief an die Römer, die er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, damit, dass er 3 Kapitel lang die Gottlosigkeit der Menschen ins Zentrum stellt. Unser völliges Versagen, unsere Schuld, unsere Abhängigkeit. Und dass wir es nicht schaffen, durch irgendwelche gute Taten und Werke vor Gott gerecht zu werden. Er stellt das Versagen von uns Menschen ins Zentrum. Und das ist so, dass viele heute eher sagen, ja, ja, das sind wir wieder typisch Christen. Zuerst macht den Menschen klein, macht ihn fertig und dann präsentiert ihr dann schön einen Ausweg. Das ist nicht das Anliegen von Paulus. Und es ist nicht das Anliegen von uns als Christen, als Gemeinde der Heiligen Schrift. Es ist nicht das Anliegen, Menschen irgendwie fertig zu machen, um dann den Ausweg zu präsentieren. Sondern Paulus und der Heiligen Schrift geht es darum, dass wir die Menschen, die den Zerbruch im eigenen Leben kennen und sich eingestehen, die Menschen, die merken, ich komme nicht an mein Ziel. Ich scheitere immer wieder. Ich lade an vielen Stellen Schuld und teilweise schwere Schuld auf mich. An Menschen, die merken, ich habe Träume und Sehnsüchte, die über mich hinausreichen und wo ich merke, ich komme da nie hin, ich erreiche das nicht. Menschen, die merken, dass das Gefühl der Ohnmacht in ihrem Leben präsent ist. Dass jeden Schritt, den sie versuchen, vorwärts zu gehen, dass eine Mauer da ist, die sie gefangen hält. Und jedes Mal, wenn sie versuchen, irgendwie abzuheben, dass da was ist, was sie ins Bodenlose fallen lässt. Menschen, die merken, irgendwas hält mich gefangen. Das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Ausdruck meiner inneren und äußeren Verlorenheit in dieser Welt. Meine Sehnsucht, die nie erfüllt wird. Mein Durst, der nie gestillt wird. Sünde ist genau genommen ein Zustandsbegriff, ein Beziehungsbegriff. Da ist was, wo kaputt ist, zerbrochen in mir, zwischenmenschlich und auch in Bezug zu dieser Welt. Und irgendwie lässt mich das ahnen, wenn es Gott gibt, ist da auch was zu ihm zerbrochen. Und zugleich ist Sünde aber auch ein Begriff, wo eine Hoffnungsperspektive mit durchkommt. Weil wenn ich diesen Zerbruch in dieser Welt und meinem Leben erkenne, dann weist mich diese Unzufriedenheit, diese Sünde eigentlich darauf hin, das muss doch mal anders gewesen sein. Es muss doch einen Urzustand gegeben haben, wo es das nicht gab. Sonst hätte ich auch keine Sehnsucht, dass es in mir und in dieser Welt anders wäre. Und zugleich eine Sehnsucht, gibt es eine Möglichkeit, dass es anders wird? Diese heilige Unruhe, heilige Unzufriedenheit zu merken, dass es so ist in mir und dieser Welt. Das kann es doch nicht gewesen sein. Deswegen ist Sünde zugleich dieser Beziehungsbegriff, der auf den Zerbruch hinweist, aber auch eine Hoffnungsbegriff. Element inne hat. Leise Hoffnung, es könnte vielleicht doch mal anders werden. Und Paulus schildert ausdrücklich in seinem Brief an die Römer, was Sünde bedeutet, die Ohnmacht und die Verlorenheit. Und dann nach 2,5 Kapiteln kommt dann wie so ein großer Cut. Und dann steht nun aber jetzt. Es ist die große Wende, die Paulus dann einleitet. Es ist ein Kontrapunkt. Und merkt, jetzt, wie gehen wir damit um? Und deswegen lese ich als Predigttext jetzt aus dem Römerbrief Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Und das Schöne ist, dass Sie genau mitlesen können, wer seine Bibel nicht dabei hat. Sonst ist es immer praktisch, wenn man seine Bibel dabei hat, da kann man nämlich direkt auch reinschreiben. Und wer das nicht dabei hat, kann gern mitlesen und wird immer weitergeklickt. Paulus schreibt: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Nun aber, das markiert, wie gesagt, diese große Wende. In Vers 23 fasst Paulus nochmal das bisher Gesagte zusammen aus den ersten drei Kapiteln. Denn es ist hier kein Unterschied zwischen den Menschen, kein Unterschied zwischen Nationen, kein Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, zwischen Heiden und Nichtheiden. Vor Gott, unerlöst, stehen wir gleich. Jeder Mensch ist von Natur aus nach dem Sündenfall Sünder und hat keinen Ruhm, am Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Es ist das Urteil über den unerlösten Menschen. Es ist das Urteil, alle Menschen sind Sünder und stehen unter dieser Verlorenheit, unter dieser Ohnmacht. Und keiner ist würdig und gerecht und kann was Gutes vor Gott vorweisen. Nichts, worauf wir ein Anrecht hatten und uns vor Gott was zu verdienen. Wir alle stehen, solange wir in dieser Welt leben, unter den Folgen des Sündenfalls, erleben und durchleiden Zerbruch. Für diese Menschen, und nun sind wir wirklich so wie bei Martin Luther an diesem Punkt, dieses Kämpfen drum. Für diese Menschen, die an sich selbst und an der Welt verzweifeln, verweist der Apostel auf den Ausweg. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Paulus spricht davon, es wird offenbart. Es ist eine Offenbarung. Es erscheint. Es ist was Überraschendes, mit der ich nicht gerechnet habe. Es ist etwas, was außerhalb von mir liegt, was nicht meinen Möglichkeiten entspricht. Eine Offenbarung, die ich nicht machen kann. Eine Offenbarung, wovon außerhalb etwas zu mir kommt und mich überrascht. Paulus spricht von dieser Hoffnungsperspektive, auf die uns die Sünde hinweist. Dass es tatsächlich gibt, die Möglichkeit gibt, dass der Zerbruch in mir geheilt wird. Dass Ohnmacht Frieden findet und Halt. Paulus beschreibt die ist damit, dass die Gerechtigkeit offenbar wird. Also dass der Zustand unseres Lebens vor Gottes Angesicht ganz grundlegend geändert werden kann. Es gibt eine Möglichkeit, die meinen Status wechselt, die meine Beziehung zu Gott heilt und verändert. Und dieser Ausweg, diese Hoffnung für die Lebensperspektive kommt allein durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Es ist so, wie wir vorhin gehört haben aus der Geschichte in Apostel 16 mit dem Gefängniswärter. Es ist genau über ihn, der so überrascht wird von dem Ereignis, was hier geschieht. Was er jetzt merkt, dieses Erdbeben, hier ist mehr, was ich nicht greifen kann, was ich machen kann. Er wird überrascht und dabei begegnet ihm Gott. Und er stürzt zu Paulus und Silas in die Zelle hinein und stürzt auf seine Knie. Und dann fragt er diese Frage in Vers 30, was kann ich tun? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Es ist die Frage von Martin Luther. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun, um von meiner Ohnmacht befreit zu werden, dass meine Gier nach Leben, nach mehr gestillt wird? Was muss ich tun, damit meine Hoffnungslosigkeit gewendet wird? Und die Antwort dann in Vers 31, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Was Paulus im Römerbrief vielleicht etwas komplizierter beschreibt und verschachtelter, ist nichts anderes als dieser Aufruf zum Glauben. Es ist das explizit ein bisschen mehr ausformuliert, was er hier in Apostel 16 kurz zusammenfasst. Und deswegen kann man zusammenfassen, was sie tun. Insgesamt, es ist ein Aufruf zum Glauben. Der Aufruf zum Glauben allein. Bei Jesus Christus allein findest du die Gnade, auf die du angewiesen bist. Findest du die Hoffnung, nach der du suchst. Findest du den Halt und den Trost, der deinem Leben ein neues Fundament gibt. Bei ihm allein findest du den Ort, wo du mit deinen Gaben und Fähigkeiten aufgenommen wirst und mit hineingenommen in ein Abenteuer, was uns selbst und diese Welt übersteigt. Ein Abenteuer des Rettungsplanes Gottes, wo er uns mit hineinnehmen will. Eine Rettungstat, die seit dem Sündenfall begonnen hat und durch unsere Weltgeschichte sich hindurchzieht und bis in die Ewigkeit hineinreicht. Eine Rettungsaktion, die Menschen aus der Rebellion der Sünde rauszureißen. Das, was wir merken, was uns fehlt, wonach wir uns sehen, darin möchte Christus uns einladen. Gott möchte uns retten und befreien und zurückbringen in diese Gemeinschaft. Es ist allein der Glaube, der uns rettet. Und Paulus lädt uns ein zu diesem Glauben. Komm zurück, lass dich versöhnen mit Gott. Komm zurück zu dem Ort, wo dich dein Herz und dein Leben immer schon hinweist. Es ist eine Einladung für dich, wenn du das bisher nie gemacht hast. Und es ist eine Einladung für dich, wenn du merkst, ja, du bist schon lange mit Jesus unterwegs, aber du merkst in vielen Stellen wieder neu den Zerbruch in deinem Leben. Und wo du merkst, dass man scheitert und dass man auch durchaus immer wieder in seinem Christ jeden Tag neu schuldig wird. Es ist eine Einladung an dich, zurückzukommen zu diesem Jesus und dein Leben ganz ihm hinzulegen und sagen, ich ergreife diesen Glauben und ich mache es fest. Und ich spreche ein Gebet und sage, Jesus, ja, ich will mit dir unterwegs sein. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich lebe dir mein Leben. Ich lege dir meine Schwachheit und meinen Zerbruch hin. Heile du mein Herz. Heile du meine Beziehung in meiner Ehe, in meiner Familie, mit meinen Nachbarn. Heile du die Beziehungen, in denen ich lebe. Veränder du mich. Und vor allem schenk du Frieden zwischen mir und Gott. Dass aus dieser Perspektive heraus, aus dem Frieden mit Gott, es Auswirkungen hat auf mein Leben mit den anderen. Es ist der Aufruf und die Einladung zum Glauben. Ergreif diesen Glauben, denn das ist der Schlüssel zum Leben. Es ist der Glaube allein. Aber der Glaube allein, dass er uns rettet, dass Glaube alles verändert, ist das nicht ziemlich einfach? Ist das nicht viel zu einfach? Man könnte auch sagen, hey, es wäre viel besser, wenn Paulus gesagt hätte, okay, glaub und gib dem Ältesten einmal im Monat 100 Franken. Das, okay, dann könnte ich was dazu beitragen. Wenn ich, okay, glaube, aber ich mache noch das und das, ich pilger nach Jerusalem, wie man es vorhin gehört hat, oder wenn ich irgendwas tun könnte. Glaube allein ist doch viel zu einfach. Es hört sich an nach Selbsthypnose, nach Autosuggestion, wenn ich mir das nur gut einrede. So ähnlich, vielleicht kennen Sie den Film Zwei-Ohr-Küken. Kennt den jemand? Zwei-Ohr-Küken? Ja, so ein paar nicken, ja. Dort ist so, dass Til Schweiger in einer unglaublich süßen Szene, Til Schweiger seiner Tochter, dort sagt, wenn man sich etwas wirklich wünscht und wenn man ganz doll dran glaubt, dass es in Erfüllung geht, dann passiert es auch. Und dieses kleine süße Mädchen strahlt ihn an und weiß, ja, so wäre es doch schön, wenn ich nur ganz doll mir das wünsche und ja, dann klappt das. Allein der Glaube, dass es verändert, ist es genau das? Vorhin waren hier ganz viele Kinder. Wer von Ihnen, wer sind so die Eltern, die hier so die von den ganzen Kindern da vorne mit dabei waren? Ein paar? Ja, schön. Jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie mit Ihrem Kind gemeinsam jetzt nach dem Gottesdienst runter zur mittleren Brücke laufen. Sie gehen am Rhein spazieren nach dem Gottesdienst, genau. Stehen an der mittleren Brücke, okay, es wird langsam schon ein bisschen Abend. Und dann stehen Sie dort und Ihr Kind sagt zu Ihnen, Mama, Papa, ich wünsche mir ganz doll, dass ich jetzt übers Wasser laufen kann und einfach unter der mittleren Brücke entlang rennen kann, auf die andere Seite nach Kleinbasel. Ich wünsche mir das ganz doll. Und dann rennt Ihr Kind los und Sie schreien hinterher, wahrscheinlich, was passiert? Es wünscht sich das doch ganz doll. Wenn Gott nicht in dem Moment ganz viel Humor hat und ein Wunder tut, wird es wahrscheinlich nicht allzu viele Schritte auf dem Wasser machen können. Gott kann dieses Wunder tun. Aber der Glaube allein, dass das jetzt passiert, bewirkt es nicht. Ihr Kind wird ein, zwei Schritte auf dem Wasser machen und dann wird es eher einmal reinschwimmen und mal gucken, wie weit runter sie es wieder einfangen können. Wenn Sie aber jetzt mit Ihrem Kind an das Rheinufer laufen, sagen wir mal im Januar, und der kommende Winter, Dezember, Januar, wird ziemlich kalt. Minus 20, minus 25 Grad. Einen Monat lang. Und vielleicht geht der Rhein wie 1963 zum letzten Mal zufrieren. Und jetzt stehen Sie mit Ihrem Kind dort wieder an der mittleren Brücke. Und Ihr Kind, also stellen Sie vor, ist das noch keiner drauf. Ihr Kind steht mit Ihnen dort an der mittleren Brücke und sagt, Mama, Papa, ich will dir was Wasser rennen. Ist doch zugefroren, das Eis trägt schon und ich renne da drüber. Und Sie vielleicht auch wieder schreiend hinterher. Und Sie mit einem großen Sorgen denken, hält das Eis wirklich? Bisher ist noch kein anderer drauf. Ich will nicht die Erste sein, die hier das ausprobieren. Aber Ihr Kind rennt voll Freude und weiß, großem Glauben hinterher. Und Sie rennen vielleicht mit einem sehr mulmigen Gefühl hinterher. Und Sie kommen sicher an der anderen Seite an. War es jetzt der große Glaube des Kindes, das Sie getragen hat auf die andere Seite? Weil das Kind sich es ganz doll gewünscht hat? Nein, natürlich nicht. Es hat Glaube gebraucht. Und zwar bei Ihnen, wenn Sie als Eltern hinterherrennen und bei dem Kind, was rennt. Aber egal, ob es jetzt der große Glaube des Kindes ist oder der vielleicht ganz schwache und sehr voll zweifelbeladene Glauben von Ihnen als Eltern. Vielleicht war es auch eher das Angst und Versuchen, das Kind irgendwie zurückzunehmen. Es ist nicht die Größe des Glaubens gewesen, dass es geschafft hat, dass Sie in dem Fall über den Rhein laufen können. Das Entscheidende ist das Objekt, an das Sie glauben. Das Entscheidende ist das Objekt stark und fest? Trägt das Fundament, an das ich glaube? Trägt das zugefrorene Wasser in dem Fall mich? Ist das Objekt, an das ich glaube, stark genug, mich zu halten und zu sichern, zu garantieren, dass ich nicht einbreche und mein Leben in einer Katastrophe endet? Wenn das Objekt stark genug ist, dann reicht auch ein sehr kleiner Glaube mit vielen Zweifeln und Anfechtungen. Ein großer Glaube umso besser. Und wenn sie dann mit ihrem Kind, vielleicht in diesem Fall im Januar, übers Wasser laufen, über den See fahren, werden sie mit jedem Schritt merken, okay, das trägt immer noch, und ihr Glaube wird Schritt für Schritt wachsen und stärker werden und merken, okay, es hält anscheinend wirklich. Und wenn sie am Rheinufer stehen und so viele Leute auf dem Wasser sind, okay, dann ist der Zweifel relativ gering. Dann wissen sie, ja, das wird schon tragen. Vielleicht hat auch schon hier die politische Gemeinde in Basel gesagt, hat, jupp, die Gemeinde kann drauf. Dann kann man sein, okay, das Ding trägt. Aber das Objekt ist das Entscheidende, an das wir glauben. Deswegen kommt Paulus an das Fundament anzusprechen. Paulus beschäftigt sich, was ist das Fundament unseres Glaubens? Trägt dieser Glaube? Nämlich der Glaube an sich trägt nicht. Es ist die Frage, glaube ich an das richtige Fundament? Trägt dieses Fundament mich? Und deswegen sagt Paulus im nächsten Vers, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Es ist nicht unser Verdienst, nicht unsere Leistung, sondern es ist allein das Fundament in Jesus Christus, der uns aus Gnade, aus der Ohnmacht befreit. Aus dem Gefängnis der Sünde, was uns gefangen hält, was uns wie Fesseln, wie Ketten umlegt. Die Erlösung, der Freikauf, Errettung durch das Kreuz von Golgatha. Und dann im folgenden Vers, den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. Gott, der Vater, hat den Sohn als Sühne hingestellt. Sühne ist auch so ein altes deutsches Wort, was wir heute kaum mehr haben in unserem Sprachgebrauch. Es bedeutet, jemand trägt die Strafe. Begangenes Unrecht wird gesühnt. Die Gerechtigkeit wird gesprochen. Die Buße für die Strafe wird gezahlt. Gestern habe ich einen Brief bekommen aus der Schweiz, als ich vor 3 Wochen in Zürich zu schnell auf der Autobahn unterwegs war. Wenn ich dieses Billett dann zahle, leider, das bedeutet, okay, das ist die Sühne. Die Strafe wird bezahlt. Wenn nun Jesus die Schuld sühnt, dann ist das Spektakuläre daran, dass es Schuld ist, die ich selbst nicht zahlen kann. Er selbst ist gerecht und macht gerecht. Es ist die Schuld, die nicht von ihm kommt. Es ist nicht seine Schuld. Er sühnt und er bezahlt stellvertretend es für andere, für uns. Er sühnt unsere Schuld. Er geht uns aus unserer Schuld, Verlorenheit, befreien, herausreißen aus der Gefangenschaft. Den Blitzer, den kann ich ja mehr oder weniger selbst zahlen und es tut trotzdem weh. Die Schuld, die Sünde, die Ohnmacht, das Gefängnis, das kann ich nicht zahlen. Und das ist das Spektakuläre hier dran, die Sühne, die für uns außerhalb aus Gnade erwirkt wird. Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 21, ganz zugespitzt, später im anderen Brief so, den, denn er, Gott der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dass wir gerecht werden, frei werden. Es ist ein göttliches Tauschgeschäft. Wir sind gefangen im Gefängnis. Und da kommt jemand und zieht uns diese Fesseln aus und legt sie sich selbst an, dass wir raus können. Das ist das, was hier geschieht. Das bedeutet Sühne, das bedeutet Stellvertretung, dass Jesus sich für uns hingibt. Das Objekt, an das wir glauben, ist die Person Jesus Christus, der sich für uns stellvertretend hingegeben hat. Jesus, der gerecht macht. Deswegen hängt unser Glaube auch nicht in einem luftleeren Raum. Wir glauben an irgendwas, an höheres Wesen. Nein, wir haben ein Zentrum, ein Objekt, ein Fundament, auf das wir glauben. Glaube allein an Jesus Christus, der für uns stellvertretend gestorben, auferstanden ist, der gerecht macht, um uns zu erlösen. Deswegen ist der Glaube, es ist ein Aufruf zum Glaube allein und Glaube mit Fundament. Ein Fundament, das trägt und das hält. Wir dürfen aber jetzt nicht den Fehler machen, und das ist ganz kurz zum Schluss, zu meinen, so, jetzt habe ich ja dann doch wieder was, wo ich ein Werk drauf machen kann. Ich kann das auch schön manipulieren und verkommen lassen, dass der Glaube wieder zu einem Werk wird. Die Reformatoren haben sich ja, wir haben es vorhin gehört, ganz stark gegen die Werkgerechtigkeit gewandt. Die Werkgerechtigkeit, dass man sich das Heil verdienen, abarbeiten, irgendwie erkaufen könnte. Im Protestantismus, der evangelischen Christenheit, ist ein ähnlicher Zug aber auch entstanden. Wir können genauso die Rechtfertigung allein aus Gnade um Christi willen durch den Glauben wieder auf den Kopf drehen. Du musst nichts tun, um Gottes Gnade zu bekommen. Du musst dich nur heute, hier und jetzt entscheiden. Du musst Tag und Stunde wissen, wenn du dich für Gott entschieden hast. Und wenn du dich richtig entschieden hast, dann rettet dich Jesus. Ja, so habe ich es leider schon relativ häufig von Evangelisten gehört. Paulus hält dagegen im Vers, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Glaube kann nicht wieder zu meinem Werk werden, wo ich im Zentrum stehe, meine Entscheidung, mein Ergreifen der Gnade das Mittelpunkt ist. Weil ich mich entschieden habe und ich mich habe taufen lassen, deshalb muss mir Gott jetzt die Sünde vergeben, mich erretten. Da stehe ich im Zentrum. Und hier wird Glaube wieder manipuliert zu meiner Leistung. Das bedeutet eben nicht der Glaube allein. Dann werden wir bei diesem Rühmen, dann könnte ich mich rühmen und sagen, ich habe ja einen richtigen Glauben und deswegen rettet mich Gott. Deswegen muss Gott mich retten, weil ich ja richtig glaube. Im folgenden Vers, wo Paulus sagt, so halten wir dafür, dass der Mensch gerettet wird, ohne Zutun des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Glauben ist nicht unsere Leistung. Glauben ist das Staunen, das dankbare Annehmen, das Begreifen von was wir nicht verdient haben. Es ist ein immer wieder neues Nachdenken über dieses Fundament. Das Fundament, das mich trägt und wo ich nichts beitragen könnte. Es ist das Laufen über den zugefrorenen Rhein und wo ich fasziniert bin und staunend merke, wow, was ist hier passiert, dass dieses Fundament mich trägt. Das bedeutet Glaube. Ich nehme es dankbar an. Und ich staune, was Jesus am Kreuz von Golgatha für mich getan hat. Es ist das dankbare Annehmen, es ist die Bitte um Vergebung der Sünden, die Bitte um Befreiung von Schuld, von Sünde im eigenen Herzen, die Bitte um einen neuen Anfang, die Bitte, Schritte machen zu können und wachsen zu können im Glauben, in der Nachfolge. Glauben bedeutet, ich mache mir bewusst, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich ergreife dankbar und staunend das, was er tut. Und ich staune darüber und gebe ihm dankbar mein ganzes Leben und mein Herz hin. Lass mich in seine Hände fallen, werd von ihm erneuert, verändert von innen heraus und lass mich von ihm senden in diese Welt. Aus dem Frieden mit Gott folgt die Sendung und der Frieden in diese Welt hinein. Deswegen ist es der Glaube allein, Aufruf zum Glauben. Glauben und Fundament an dieses Fundament in Jesus Christus. Aber es ist kein Werk, sondern Glauben bedeutet Staunen. Entstaunen für das, was er getan hat. Wenn Paulus dem Gefängniswärter in Apostel 16 zum Glauben auffordert, so gilt diese Aufforderung heute an jeden von uns. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Jeden Tag neu müssen wir um diesen Glauben ringen. So wirst du und dein Haus selig. Du bist eingeladen, allein zu diesem Glauben Ja zu sagen, dankbar und staunend das Geschenk und diese Gnade zu ergreifen, um deine Hände, um diesen Jesus festzuklammern, so wie Jakob in 1. Mose 32, wo er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das bedeutet Glauben. Ich hänge mich ganz an die Gnade, die dieses Fundament Jesus Christus mir gibt. Zum Schluss ein Zitat von Martin Luther, dem Reformator. Glaube ist eine lebendige und eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Wer aus der Ohnmacht befreit wird, der darf wirklich leben und der darf diese Freude und Fülle in seinem Leben erfahren und dankbar annehmen und bekennen, nicht durch meine Leistung, sondern allein durch die Gnade Gottes bin ich gerettet. Durch den Glauben an das Fundament in Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser. Amen.